Freitag, der 21. Juli 23. Mein Name ist Malte und das hier ist der Fansur Fußballpod. Herzlich willkommen in der neuen Fußballsaison 2023-24. Wir haben es endlich geschafft, die Sommerpause ist hinter uns. Oder so gut wie zumindest. Naja, ich sag mal, wir sind im Grunde schon wieder voll drin, ne? Also die Frauenfußball-Weltmeisterschaft hat ja schon begonnen. Das heißt, wir haben wieder Fußball, den wir gucken können, großartigerweise. Ich freue mich sehr darüber. Und ja, dann geht es ja demnächst dann auch wieder normal mit dem Herrenfußball los. Nächste Woche die zweite Liga dran mit dem Spitzenspiel Hamburg gegen Schalke. Was auch schon mehr als Bundesliga-Flair eigentlich ist, irgendwie, wenn man so drüber nachdenkt. Zumindest, was die Fans angeht. Also ich denke mal, da werden bestimmt, was ist das, 50.000 passen da rein. Also da wird wahrscheinlich die Stimmung ordentlich gut sein, kann ich mir vorstellen. Aber da kommen wir noch drauf zu sprechen, denn auch danach geht es ja weiter. Nächste Woche dann die dritte Liga, dann endlich die erste Pokalrunde, wo die Bundesligisten quasi auch wieder voll in die Saison einsteigen. Und dann haben endlich wieder die normale Fußballsaison dran. Also für mich, ich weiß nicht warum, aber dieser Sommer hat irgendwie noch mal ein bisschen sich länger angefühlt als in den vorherigen Jahren. Ich meine, gut, auf der anderen Seite könnte man jetzt behaupten, ja, okay, es war ja jetzt auch kein EM-Jahr oder WM-Jahr. Aber letztes Jahr im Sommer hatten wir das ja auch nicht. Also da war die Katar-WM ja auch die Weihnachts-Winter-WM, wenn man so will. Zumindest für Europa. Also in Katar war es ja wohl trotzdem warm genug. Aber gut, nichtsdestotrotz, wir sind so gut wie wieder voll da. Ich freue mich sehr darauf. Ich habe richtig wieder Bock auf die Saison. Und der Fansur Fußballpod wird euch dabei hoffentlich gut begleiten können. Also wir haben einiges, worüber es zu reden gilt. Und ich denke, bei den Inhalten sollten wir einfach direkt reinstarten. Da wir ja noch keine direkten Spiele zu besprechen haben, also zumindest bisher noch nicht, da müssen wir noch eine Woche warten, habe ich mir gedacht, machen wir erstmal einfach nochmal so einen kleinen Standort, so eine kleine Standortüberprüfung im Sinne von, okay, wo stehen wir eigentlich? Welche Storylines gibt es aus der letzten Saison, die wir mitnehmen können, die sich für die neue Saison jetzt irgendwie, ja, ich sag mal, festgehakt haben, die für uns interessant sein könnten, die wir beobachten sollten und worüber wir mit Sicherheit dann auch in der Zukunft, wenn es dann wirklich wieder in die Spiele geht, dann auch loslegen können. Und ich denke, wir fangen da einfach mit der ersten Liga an, mit der Bundesliga. Das ist ja mit das Wichtigste, was wir haben. Für den deutschen Podcast-Markt ist das einfach, ne, die Nummer 1 im wahrsten Sinne des Wortes. Und eben mit jener Nummer 1 wollen wir auch direkt starten, denn, ja, wenn wir uns die letzte Saison nochmal in Erinnerung rufen, hatten wir ja die, ja, wenn man so will, alte, neue Nummer 1 mit dem FC Bayern, auch wenn es natürlich eine sehr, sehr spannende Saison war. Also das darf man definitiv nicht bestreiten. Als jemand, der sich ja nicht als Bayern-Fan in dem Sinne positionieren würde. Naja, ich bin immer froh, wenn man auch mal durchaus oben ein bisschen Abwechslung hat, sage ich euch ganz ehrlich. Für mich ist diese, ja, jetzt schon 11 Jahre andauernde Meisterschaftsreihe der Münchner doch irgendwie schon auch ein bisschen was, ja, nicht mehr allzu Spannendes zugegebenermaßen. Spannend war definitiv das Ende der Saison. Auch wenn aus meiner Sicht persönlicherweise tatsächlich irgendwie der letztendliche Verlust der Dortmunder nicht allzu überraschend war, weil ich habe das Gefühl, das ist irgendwie immer so. Das ist so dieses klassische Momentum von, ah, die schaffen es auch am Ende eh nicht. Oder, ah, am Ende gewinnen die Bayern das doch wieder irgendwie. Und das hat sich im Endeffekt dann auch wieder durchgesetzt. Es ist so simpel, es ist so vorhersehbar gefühlt. Und trotz der Tatsache, dass man da sitzt und sich denkt, okay, die haben 2 Punkte Vorsprung, die spielen zu Hause vor, was weiß ich nicht, wie vielen Zuschauern gegen Mainz, für die es im Grunde um nicht mehr allzu viel geht. Und dennoch ist es irgendwie möglich, dass sie das schaffen, das zu verkacken. Also das ist unglaublich. Bayern war auch nicht überragend zu dem Spieltag in Köln, das muss man auch sagen. Nur dann kommt halt so ein Musiala, der mit seinem Talent dann doch mal eben alle in dem Kölner Stadion überragt und ist dann dabei und macht das wichtige Tor und dann gewinnen die dann die Meisterschaft. Also das ist schon durchaus was Typisches. Und vor allen Dingen ist jetzt natürlich die Frage auf die neue Saison betrachtet, was wird da jetzt draus? Also die Bayern waren letztes Jahr so angreifbar wie seit langer, langer, langer Zeit nicht mehr. Und jetzt muss man sich als Dortmund und auch als Leipzig und andere Konkurrenten natürlich jetzt fragen, haben wir da jetzt wirklich einfach nicht die ganz große Chance verpasst? Also in dem Fall geht es jetzt nur um Dortmund, aber auch jetzt für das nächste Jahr gesehen. Die Bayern werden sich nicht nochmal so angreifbar machen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, also Tuchel hat ja bis zu einem gewissen Punkt jetzt schon seinen Willen bekommen, was Transfers angeht. Ja, Min-Jae Kim, der Verteidiger, der koreanische, der von Neapel, also einer der besten Verteidiger in Serie A letztes Jahr und in der Champions League, der aus Neapel nach München kommt für 50 Millionen Euro. Rafael Guerrero, einer der besten Vorlagengeber in der letzten Saison, der nach München wechselt, ablösefrei aus Dortmund, also quasi auch aus der direkten Konkurrenz. Und wir haben ja immer noch das ganze Transfergeblabber um Harry Kane. Also auch da ist ja noch nicht hundertprozentig klar, wo das hingeht. Ich denke, wir werden vielleicht dann in den nächsten Tagen und Wochen hoffentlich da mal einen neuen Stand zu bekommen, ob das dann tatsächlich so weit kommt oder nicht. Aber auf der anderen Seite, und das ist halt das Interessante dabei, wir schauen uns jetzt einfach mal die nächsten Konkurrenten an. Wir haben Dortmund, die auf der anderen Seite einen, ich will nicht sagen, ja, ich weiß nicht, was da los ist in der Transferpolitik. Also für mich ist das unglaublich. Dortmund hat bisher Rami Benzebaini geholt und Felix Metscher. Und Felix Metscher ja ohnehin ein, ja, aufgrund von bestimmten Themen, ich sag jetzt mal, schwieriger Transfer. Aber nichtsdestotrotz, das soll reichen, um da irgendwo oben dran zu bleiben. Also, in meinen Augen zumindest ist es das definitiv noch nicht. Zumal man halt bedenken muss, dass natürlich mit Bellingham auch eine wichtige Stütze der Mannschaft einfach komplett wegfällt. Und ein Charakterspieler definitiv damit auch weg ist. Und ich, also für mich persönlich ist der Abstand, der zum Ende des letzten Jahres noch nicht allzu groß war, jetzt definitiv da schon ordentlich angewachsen. Innerhalb von, ja, jetzt wenigen Wochen. Und das einfach auch ohne die Tatsache, dass wir bisher schon Spiele gesehen haben, was für mich total faszinierend ist. Also die Bayern sind für mich, gut, ich meine, das ist jetzt nicht sonderlich crazy, das zu sagen, aber die Bayern sind halt definitiv wieder der ganz, ganz klare Favorit. So wie man am Ende der letzten Saison sagen könnte, okay, es sieht eng aus und es bleibt eng, was weiß ich nicht. Jetzt gerade sieht es definitiv nicht mehr so aus. Zumindest was den BVB angeht. Und dann haben wir als dritten Kandidaten RB Leipzig, die nach der, ja, schwierigen Anfangsphase der Saison sich ja auch echt wieder gefangen haben, aber komplett renoviert jetzt in eine neue Saison gehen. Also wir müssen mal gucken, wie viele Säulen da wegfallen. Soboschlei nach Liverpool, Nkunku nach Chelsea, Leimer nach München. Das sind extrem wichtige Spieler, die jetzt einfach da nicht mehr da sind. Was nicht heißt, dass die nicht eventuell auch gut ersetzt werden können. Leipzig hat ja durchaus einen ziemlich kompletten Umbau gemacht und auch die Summen, die von den großen Spielern dann eingenommen wurden, direkt reinvestiert. Die Frage ist nur, ist das was, was jetzt aktuell für die Meisterschaft wichtig werden könnte oder irgendwie relevant sein könnte? Ist Leipzig ein ernsthafter Kandidat, der da oben irgendwie mit angreifen kann? Oder ist das was, was in die Zukunft geht? Wo dann wieder die Frage ist, okay, wenn es in die Zukunft geht, wie lange bleiben solche Spieler bei RB? Oder sind das dann irgendwie Kandidaten für größere Vereine, für größere Clubs, was ja dann oftmals recht wahrscheinlich ist, wenn wir uns die Verkaufspolitik von so einer Mannschaft dann auch anschauen? Das ist ja nichts Neues. Wir wissen ja ganz genau, wie sowas läuft, auch bei anderen Vereinen. Dementsprechend halte ich das für nicht unwahrscheinlich. Zusammenfassend, definitiv kann man nur sagen, also der FC Bayern ist definitiv wieder in der klaren Spitzenposition. Das ist, glaube ich, auch unstrittig. Das sollte man auch als Fußballfan definitiv so betrachten. Weil es ist einfach, man sagt so schön, der FC Bayern ist inevitable. So wie Thanos ist inevitable, so ungefähr. Ich finde, das ist tatsächlich im Meisterschaftskampf einfach immer so. Es geht immer nur über die Münchner. Und wenn man da dranbleiben will, dann muss man die schlagen. Dann muss man da dran gehen, wo die angreifbar sind. Und ob Dortmund oder Leipzig oder auch sonst welche Kandidaten das dieses Jahr schaffen, wage ich tatsächlich erstmal für den Moment durchaus zu bezweifeln. Was man definitiv nicht bezweifeln sollte, ist das Talent der beiden nächsten Mannschaften, über die ich gerne sprechen würde. Und das sind Union Berlin und der SC Freiburg. Die beiden Clubs, die sich Ende der letzten Saison noch um den vierten Champions-League-Platz gekabbelt haben, wenn man das so nennen möchte. Am Ende Union, der kleine Sieger in der Position. Nichtsdestotrotz ist Platz 5 auch für den SC Freiburg auf jeden Fall ein Riesenerfolg. Und das ist was man, wenn man so die letzten Jahre betrachtet, echt auch sehen kann, dass beide Mannschaften da unglaubliche Schritte nach vorne gemacht haben. Bei Union war der Schritt möglicherweise nochmal auch ein bisschen schneller, dadurch, dass die ja wirklich auch erst seit ein paar Jahren erste Liga spielen. Aber nichtsdestotrotz, beide Mannschaften haben sich total da oben festgebissen. Und das hat auch sowohl mit der Transferpolitik zu tun, als auch mit den Trainern, als auch mit dieser Bodenständigkeit, die diese eigentlich, wenn man so sagen will, recht kleinen Vereine dann auch irgendwie vermitteln. Aber das könnte unter Umständen jetzt das tatsächliche Ende der, ja, kleinen Orientierung sein. Nehmen wir mal Union als Beispiel. Union fängt jetzt an, sich Spieler zu suchen, zum Beispiel aus der Premier League. Und die dann jetzt in dem Moment tatsächlich erstmal nur per Laie, aber nichtsdestotrotz überhaupt zu verpflichten. Das Ganze begann eigentlich, ja, letztes Jahr oder in der letzten Saison bereits im Winter mit Isco. Gut, dass da ein riesen Palaver draus geworden ist, was ja jetzt auch nochmal aufkam durch die Zitate, die Isco da selber zugebracht hat, mal ganz außen vor. Aber die Idee, dass Union Berlin eine Mannschaft, die vor, ich glaube, 5 Jahren noch zweite Liga gespielt hat, sich jetzt sagen kann, ach, guck mal, der Spieler von Real Madrid, der ist irgendwie interessant für uns. Das sagt eine Menge aus. Das sagt eine Menge über diesen Club aus, der jetzt andere Ambitionen hat. Dieser Club erobert gerade die Hauptstadt. Die Hertha ist weg vom Fenster, zumindest was die erste Liga angeht. Klar, das Fanpotenzial ist dann natürlich unter Umständen größer, auch durch das größere Stadion. Aber nichtsdestotrotz, wie kann man, Union ist doch einfach ein Riesensympathieträger. Das muss man auch einfach so festhalten. Und jetzt, wie gesagt, die Ambitionen werden immer größer. Spieler wie Fofana oder Aaronson, die jetzt aus England kommen, werden ausgeliehen, nicht mit der Option zu sagen, okay, wir wollen die auf jeden Fall mal wieder abgeben, sondern wer weiß, was daraus wird. Wer weiß, wo der Verein am Ende der Saison steht, wer weiß, welche Gelder da möglicherweise oben eingenommen werden können. Und auch die Abgänge sagen einiges aus. Das sind nämlich zum Großteil Spieler, die einfach die Perspektive jetzt nicht mehr haben, bei so einer qualitativen Mannschaft mitzuwirken. Nehmen wir mal Beispiel Sven Michel. Sven Michel kam aus Paderborn zur Union mit der Perspektive, okay, wird wahrscheinlich nicht der allererste Stürmer hier sein. Das ist auch gar keine Frage. Das wusste er mit Sicherheit auch, als er gekommen ist. Aber er hat trotzdem dann eine Rolle gespielt. Er hat eine Rolle gespielt, vor allen Dingen im Duo mit Kevin Behrens, der sich wiederum auf der anderen Seite etabliert hat, damals auch gekommen von Sandhausen, auch aus der zweiten Liga. Also das ist schon krass, wenn man solche Leute überlegt. Und Michel ist jetzt nach Augsburg gegangen, weil die Perspektive eben doch nicht genug ist und weil Union höhere Ansprüche hat. Und das ist auch was Beeindruckendes. Ob das für dieses Jahr dann wieder in ähnliche Ziele geht? Ich kann es mir gut vorstellen. Die Mannschaft hat auf jeden Fall einiges vor. Urs Fischer ist ein großartiger Trainer, muss man ganz klar so sagen. Und wenn wir über großartige Trainer reden, können wir auch direkt bei Freiburg bleiben. Freiburg genau dasselbe. Ein Trainer, der da steht mit Christian Streich. Da ist der Sympathieeffekt ist bei beiden Clubs krass, aber ich glaube, bei Christian Streich ist das nochmal eine Ebene drüber. Also, wenn du den nicht leiden kannst, dann läuft bei dir irgendwas falsch. Ich kann es nicht nachvollziehen, dass es möglicherweise tatsächlich Leute gibt, die sagen, weiß ich nicht, ist irgendwie nicht so mein Typ. Der Mensch ist kernig, der ist sympathisch, der hat eine ehrliche, offene Art und passt doch einfach großartig zu diesem Verein, der auch seit Jahren daran bastelt, sich da oben festzusetzen. Dass es jetzt für die Champions League knapp nicht gereicht hat, ist eigentlich nur ein Zeugnis davon, dass Freiburg trotzdem auch mit Sicherheit in diesem Jahr danach angreifen wird. Das ist schon definitiv die Idee. Der Unterschied zur Union, das ist das Interessante dabei. Freiburg hat auch wichtige Spieler in diesem Jahr wieder abgegeben, wie zum Beispiel Torwart Mark Flecken nach England. Kevin Schade, letztes Jahr von Brentford ausgeliehen, der jetzt für einige Millionen fest verpflichtet wurde. Das ist alles Geld, was zum Beispiel Union in neue Spieler umsetzt, während Freiburg sagt, wir möchten dieses Geld lieber reinvestieren in unsere eigene Jugend. Was man sieht, dass das absoluten Erfolg hat. Denn Freiburg hat nicht nur die U23, die in der dritten Liga fast Meister geworden wäre, sondern auch einfach eine allgemein großartige Jugendleistungsarbeit. Das ist wirklich fantastisch, wie viele Spieler mittlerweile aus der Freiburger Jugend hochkommen, teilweise dann an andere Clubs verliehen werden, Erfahrungen sammeln und im Endeffekt dann nochmals auch nach Freiburg zurückkommen, um dort zu großen Spielern zu werden. Wir sehen, wie viele Spieler nach bestimmten Karrieresprüngen auch in der Vergangenheit immer wieder zum SC zurückgekommen sind, wie zuletzt Matthias Ginter, wie davor und Vincenzo Grifo zum Beispiel auch. Das sind Spieler, die Perspektiven bei anderen Mannschaften gesehen haben, weil das vielleicht größere Clubs sind auf dem Papier. Aber jetzt beim SC auf einmal zu einem festen Kern gehören, der eine Menge reißen kann. Das muss man definitiv so festhalten. Von den kleinen Clubs, die Großes geleistet haben, möchte ich aber natürlich auch nochmal zurückkommen auf die großen Clubs, die dieses Jahr eher Kleines geleistet haben. Wenn wir uns das so angucken, ne? Die Absteiger, Hertha BSC und Schalke 04. Beides große Clubs. Beide mit großen Erwartungen, nicht nur in diese Saison gestartet, sondern allgemein. Ich meine, ich glaube, bei Schalke werden die Erwartungen im Zweifel in diesem Fall, in diesem Jahr etwas realistischer gewesen sein, da man ja auch erst aus der zweiten Liga zurückkam nach der solchen Saison vor 2 Jahren. Und nichtsdestotrotz am Ende tatsächlich dann leider aus Schalker Sicht enttäuscht wurde. Also ich bin noch der Meinung tatsächlich, wenn man sich den Saisonverlauf der Schalke anguckt, stellt euch mal vor, der Deal mit Bochum, Thomas Reis zu holen vor der Saison, wäre bereits durchgegangen. Das war ja die Idee. Schalke hat bereits vor der Saison an Thomas Reis gebaggert und gekämpft und wollte den unbedingt haben. Und es hat noch nicht geklappt, weil Bochum den halt einfach nicht ziehen lassen wollte. Wenn wir das jetzt im Nachhinein betrachten, Schalke unter Thomas Reich war extrem erfolgreich. Also war erfolgreich für die Verhältnisse eines Aufsteigers und wäre unter Umständen für die ganze Saison gesehen. Vielleicht sogar drin geblieben, wenn Thomas Reis von Anfang an da gewesen wäre. Und das Witzige an der Geschichte ist, vielleicht wäre es sogar für Bochum besser gewesen in dem Fall, denn Thomas Letsch auf der anderen Seite hat den VfL auch definitiv erfolgreicher gemacht. Die ist ja mit dem Klassenerhalt geschafft haben auf Rang 14, wenn ich mich recht entsinne. Also da ist irgendwie, das war irgendwie eine Lose-Lose, Schrägstrich am Ende des Tages dann Win-Situation für den VfL, aber eben nicht für die Schalker, die jetzt, ja, den neuen Neustart in der zweiten Liga starten müssen, wenn wir so wollen. Auch da natürlich einige Veränderungen. Wir haben bereits einige große Abgänge gesehen, wie Marius Bülter, Rodrigo Salazar. Und jetzt werden bereits neue Spieler geholt, die eher in das Profil zweite Liga passen oder zumindest dafür sorgen sollen, dass der FC Schalke sich eben nicht zu lange in der zweiten Liga aufhält. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Wir wollen auch natürlich auf den Big City Club Hertha BSC natürlich nochmal ein bisschen eingehen. Also das ist auch eine sehr, sehr bittere Geschichte auf der einen Seite für diejenigen, die es mit der Hertha halten oder ja, Fans des Vereins sind, aber auf der anderen Seite auch sehr, sehr unterhaltsam. Das muss man auch immer mal wieder festhalten, was Hertha in den letzten Jahren an ja, Kohle, Energie, Fanwohlsein verschwendet hat. Das ist unfassbar. Also so hohe Ansprüche zu haben von einem Investor, der dann irgendwann doch sagt, nee, ist mir genug, einem Manager oder Sportdirektor oder welcher Funktion auch immer Freddy Bobic da hatte, der auch sagt, ja, Berlin und Riesenansprüche und internationales Geschäft und wir holen die und die Leute und was weiß ich nicht was. Und was steht da am Ende? Fast der komplette Ruin. Also am Ende zumindest der, also der Abstieg mit Lizenzkämpfen und was weiß ich nicht. Aber ja, auch da ist jetzt die Frage, ist da der Neuanfang komplett überhaupt so drin? Denn Hertha muss sich ja erstmal darum bemühen, bestimmte Leute überhaupt mal von der Gehaltsliste zu bekommen, was alleine an sich schon eine Herausforderung ist oder war in den Fällen von manchen Leuten. Also wir haben jetzt momentan aktuell den Stand mit Luka Tuzar, der ja eventuell die Fronten wechseln soll, um zu Union zu gehen, was natürlich den eingefleischten Herthanern auch nicht unbedingt so gefallen würde, ähnlich wie der Fall um Toni Leistner, auf den wir mit Sicherheit in den nächsten Folgen auch nochmal zu sprechen kommen. Das ist ja auch eine sehr, sehr interessante Geschichte. Aber was man halt sagen muss, Hertha will diesen Weg gehen und will den auch auf die eigene Art und Weise schaffen. Ich persönlich bin echt gespannt, ob das zu machen ist, weil letztes Jahr haben sie definitiv nicht gezeigt, dass ein Hertha-Weg irgendwie auch nur ansatzweise existiert. Ich habe eher Angst davor, also zumindest aus der Sichtweise des Clubs, dass sie sich zu einem neuen HSV entwickeln, womit wir direkt den Sprung eigentlich machen können zum HSV, denn das ist der nächste große Club, der sein Ziel letztes Jahr definitiv nicht erreicht hat. Wieder in der Relegation oder wieder knapp zumindest, es war ja jetzt nicht die 5000. Relegation des HSV, aber zumindest diejenige, wo es am, ja, eigentlich doch ganz gut aussah, wo man sich bedenkt, okay, der Tim Walter, ehemaliger Stuttgart-Trainer, müsste den Verein kennen, sollte irgendwie klappen, bla bla. Aber wir wissen auch, wie die Relegation ist, wer gewinnt am Ende? Der Erstligist. Das ist schlichtweg einfach so. Ich glaube, ich hatte die Statistik nochmal im Kopf, dass irgendwie in den letzten 15 Jahren, die es die Relegation gibt, hat irgendwie 12-mal der Erstligist gewonnen, wenn ich mich recht entsinne. Und ich glaube, diese Relegation jetzt zwischen Stuttgart und Hamburg war eine, wenn nicht sogar die eindeutigste von allen, mit am Ende 6:1 Toren. Also das ist natürlich auch schon ein bitteres Zeugnis. Und der HSV war die ganze Zeit über oben dabei. Nur wenn man in der Saison spielt, wo Darmstadt und Heidenheim nachher aufsteigen, als Erster und Zweiter, muss man sich da nicht als HSV auch denken, wie konnten wir da nicht dran vorbeigehen? Es ist so ein großer Verein, wir haben so viele gute Möglichkeiten, wir haben eine gute Zweitligamannschaft. Wenn man sich den Kader anguckt, das ist eine richtig gute Mannschaft an und für sich an bestimmten Stellen. Wie kann es sein, dass wir da weiterhin dran scheitern? Und wie kann es sein, dass wir jetzt in der Situation stehen, wo wir mit einer Hertha und einem FC Schalke wieder kämpfen müssen, die ja natürlich auch den direkten Wiederaufstieg auf jeden Fall herbeisehen? Bleibt dann am Ende wieder nur Platz 3 oder rutscht sogar noch einer dran vorbei? Ich bin sehr, sehr gespannt, was aus den großen Clubs in der zweiten Liga wird. Ich kann mir durchaus vorstellen, nämlich genauso wie dieses Jahr, wir haben auf der anderen Seite des Spektrums natürlich die kleinen Clubs, eben wie gerade genannt, Darmstadt und Heidenheim, die jetzt aufgestiegen sind, die dieses Jahr versuchen wollen, die erste Liga aufzumischen. Ob ihnen das gelingen wird, das wird sich zeigen. Wir haben auch in der ersten Liga Clubs, die zumindest etatmäßig und standortmäßig mit Sicherheit nicht die Ebene eines HSV haben oder eines FC Schalke haben oder einer Hertha. Wie eben auch kurz genannt den VfL Bochum, wie zum Beispiel den FC Augsburg. Hoffenheim durchaus auch wenn da ein anderer Hintergrund drin steckt. Aber nichtsdestotrotz, das sind Clubs, die finanziell aktuell nicht auf derselben Ebene arbeiten wie die großen Clubs, was Fans angeht, was Ticketverkäufe angeht, was aber auch den finanziellen Hintergrund tatsächlich angeht. Und das sollten wir immer bedenken, dass es mehrere Clubs gibt, die trotz eben dieser Maßnahmen, die getroffen werden, es irgendwie nicht schaffen, Erfolg da reinzubringen. Für die jetzige Zweitligasaison bleibt dann nur zu fragen, okay, wir haben diese klare Top 3, die wir sehen können, werden wir auch nächste Woche in der Zweitliga-Preview sehen. Aber ist das genug? Ist es genug, was da gerade steht? Kann Schalke sagen, wir gehen optimistisch in die Saison, dass wir wieder aufsteigen werden? Kann das Hertha sagen? Kann der HSV sagen, wir wollen es endlich schaffen, wir können es endlich schaffen mit dem Kader, den wir haben? Das bleibt abzuwarten. Weil, ganz ehrlich, ich bin da noch skeptisch. Wenn man sich die letzte Saison anguckt, da kann man wirklich nicht unbedingt von einem Riesenerfolg sprechen. Deswegen ist es da durchaus in meinen Augen sehr, sehr fraglich, ob es da so weitergehen wird, erfolgreich. Bevor wir gleich dann auch noch eben schnell ins internationale Parkett einmal gehen wollen, um mal zu gucken, was so in der Premier League, La Liga oder der Serie A los ist, machen wir ganz schnell eine kurze Pause und sind gleich wieder da. Bis gleich. Wenn ihr auch mal Lust habt, euch im Fanso-Fußballpod über eure Lieblingsmannschaft, die Bundesliga oder alles, was mit Fußball zu tun hat, zu unterhalten, meldet euch einfach. Bei Fanso-Sports auf Twitter oder Instagram oder schreibt mir eine Mail. fansosports@gmail.com. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mal dabei wärt. Weil ganz ehrlich, was gibt es Besseres, als einfach zu zweit über Fußball zu reden? Wir sind zurück aus der kleinen Pause und bald auch aus der Sommerpause. Oh Gott, habe ich da Bock drauf, dass es endlich wieder losgeht. Ich weiß, ich sage es immer wieder, aber das ist einfach das Gefühl zu haben, endlich wieder Fußball gucken zu können, das macht einfach Bock. Das macht mir einfach gute Laune. Naja, wir wollen uns natürlich auch mit den anderen internationalen Ligen beschäftigen, denn Fußball wird natürlich nicht nur in Deutschland gespielt. Ich würde gerne behaupten, dass es da am besten gespielt ist, allerdings gibt es da mit Sicherheit noch so die ein oder anderen Ligen, die von sich das selber behaupten wollen. Und bei einer bin ich mir recht sicher, dass das aus bestimmten Gründen tatsächlich der Fall ist. Und zu der gehen wir jetzt als nächstes, nämlich nach England, in die Premier League. Auch da ist natürlich jetzt in den letzten Wochen und Monaten eine ganze Menge passiert, ob auf dem Transfermarkt oder unter den Vereinen, untereinander oder ähnliches. Alleine wenn man auf die vergangene Saison guckt, und da müssen wir natürlich anfangen bei dem großen Ganzen, wenn man so will, im wahrsten Sinne des Wortes bei Man City, die es letztes Jahr endlich geschafft haben, das große Ziel zu erreichen, die Champions League zu gewinnen und nicht nur das, sondern in derselben Saison tatsächlich das Triple zu holen, Meisterschaft, Pokal und die Champions League gleich alles auf einmal. Jetzt fragt man sich natürlich, was kommt als nächstes? Also was hat so eine Mannschaft noch für Ambitionen tatsächlich im Nachhinein? Ich meine, das Einzige, was jetzt noch kommt, worauf sie sich dieses Jahr gefasst machen müssen, ist die Clubweltmeisterschaft, die ja, ich glaube, dass jetzt die kommt, noch nicht diejenige ist, die auf 32 Clubs aufgepusht wird von der FIFA. Ich glaube, das kommt erst in einem Jahr danach, aber nichtsdestotrotz ist das natürlich das Einzige, was jetzt noch irgendwie relevant ist. Ich meine, klar, der Fußball ist natürlich dahingehend ein merkwürdiges Biest im Sinne, dass die Tatsache einfach jede Saison immer aufs Neue man halt natürlich dasselbe Ziel anstrebt. Also Man City wird sich jetzt denken, ja gut, versuchen wir es halt nochmal. So, und in bestimmten Wettbewerben wird es definitiv sehr wahrscheinlich sein, dass sie das nochmal schaffen. Also zumindest in der Premier League ist natürlich die Frage, ist die Konkurrenz von den anderen Clubs groß genug? Und das wollen wir jetzt einfach mal ein bisschen durchschauen, weil City selbst hat ja nicht viel am Kader gemacht. Also sie haben Ilkay Gündogan und Barca abgegeben und haben dafür Mateo Kovacic geholt. Das ist im Grunde alles, was an dem Kader zu verändern war. Und das ist halt auch das Einzige. Also es war ja nicht mal irgendwie, dass irgendwas wäre notwendig gewesen. Aber Gündogan hat jetzt einfach den Punkt für sich erreicht, wo er gesagt hat, okay, ich habe mit diesem Club alles erreicht, was ich erreichen kann. Ich war Kapitän, ich war Leistungsträger. Und jetzt suche ich mir halt was Neues, ein neues Ziel. Ich möchte mehr schaffen, möchte Neues erreichen. Und Barca ist dafür jetzt der nächste Anlauf. Die nächste Anlaufstelle für ihn geworden. Und Kovacic ist quasi einfach, ja, der Ersatzmann, der bei Chelsea ja mehr oder weniger über war. Dementsprechend ergab sich das jetzt wahrscheinlich für City ganz gut. Aber was ist bei den anderen Clubs passiert? Wir haben zum einen den Stadtrivalen, wir haben United. United ist auch bis zu einem großen Teil relativ gleich geblieben, hat nicht allzu viel Aktivitäten auf dem Transfermarkt zu Buche geführt. Allerdings wird es einen neuen Torwart geben. David De Gea wird ersetzt, wahrscheinlich durch André Onana, den Nationaltorhüter Kameruns, bisher bei Inter Mailand. Aktueller Stand, zumindest nach dem, was ich weiß, ist, dass es noch nicht hundertprozentig durch ist, der Transfer. Allerdings sieht es sehr stark danach aus. Einer, der allerdings bereits durch ist, ist der von Mason Mount von Chelsea zu Man United. was auch ein sehr, sehr interessanter Transfer ist, da Mason Mount immer so ein bisschen irgendwie der Vorzeigekandidat aus der Chelsea, ja, Akademie oder Jugend oder wie auch immer man es nennen will, war. Und der dann einfach mal so, ja, von Chelsea verscherbelt wird. Aber da kommen wir gleich noch zu, was da in diesen Sommerwochen so passiert ist, was echt wahnsinnig ist. Die Frage, die ich mir dann gestellt habe bei der Premier League, ist ja, wir haben diese klassische Big Six, die nicht nur die meiste Medienaufmerksamkeit generiert, sondern oftmals in den letzten Jahren auch von der Tabellensituation her dann halt auch ganz oben stand, auf den Top-6-Positionen. Da haben wir die Manchester-Clubs, City und United, wir haben die London-Clubs, Arsenal, Chelsea und Tottenham und dazu gehört dann auch Liverpool. Und wir haben gerade schon besprochen, okay, die Manchester-Clubs sind relativ ruhig geblieben, verhältnismäßig, was den Transfermarkt angeht. Die anderen allerdings, da ist einiges passiert. Einiges. Fangen wir bei Arsenal an. Arsenal letztes Jahr Zweiter geworden, eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Am Ende etwas die Luft ausgegangen im Verhältnis zu City, was aber auch vollkommen verständlich ist. Arsenal hat jede Menge Geld in die Hand genommen, was echt wahnsinnig ist. Für nicht mal so viele Transfers, aber die waren dementsprechend ordentlich groß. Declan Rice von West Ham für über 110 Millionen Euro umgerechnet. Jürgen Timber, verzeiht mir für die Aussprache, ich tue mein Bestes, von Ajax Amsterdam geholt für um die 40 Millionen, wenn ich mich recht entsinne. Und Kai Havertz nochmal drauf von Chelsea für, ich glaube, 60 bis 70 Millionen, wenn ich mich recht entsinne. Also insgesamt drei Spieler für über 200 Millionen Euro. Das ist wahnsinnig. Das zeigt ja auch ganz, ganz deutlich, was Arsenal will. Die wollen da oben bleiben. Die haben genug vom Mittelmaß der Jahre davor. Arteta hat da wirklich eine Energie freigesetzt letztes Jahr mit auch cleveren Transfers, das muss man sagen. Zinchenko, Jorginho, alle Leute, die quasi, bei denen man das Gefühl hatte, okay, die waren irgendwie von den großen Clubs so ein bisschen aussortiert und die blühen da jetzt so richtig auf. Also das ist, oder ich vermute, das wird auch in Zukunft so weitergehen. Ich denke, Arsenal wird sich zumindest in den Champions League-Plätzen definitiv festbeißen. Aber gehen wir direkt weiter zum, ja, gerade angesprochenen Blues. Chelsea hat ebenfalls eine Menge Transferaktivitäten getätigt, allerdings vor allem auf der Abgangsseite. Also Zugänge waren, einige davon waren bereits fest, wie zum Beispiel Christopher Nkunku von RB Leipzig, der nach London wechselt. Auch ein großer Verlust für die Bundesliga, muss man ganz klar sagen. Nkunku, ein großer Tigerspieler. Bin gespannt, wie er sich in Chelseas Auswahl macht, von denen ja nicht mehr so viel übrig ist, wie wir gleich sehen. Aber wir haben noch Nicolas Jackson, der aus Spanien gekommen ist, und der Brasilianer Angelo, auch noch relativ jung. Aber, und das ist der krasse Part, schauen wir mal auf die andere Seite. Welche Spieler haben Chelsea verlassen? Ich gehe einmal die Liste durch, nur um mal einen Überblick zu verschaffen, wer da alles bei ist. N'Golo Kanté nach Saudi-Arabien. Kaidu Koulibaly ebenfalls nach Saudi-Arabien. Mateo Kovacic, gerade angesprochen, Man City. Torwart Edouard Mendy, ebenfalls nach Saudi-Arabien. Kai Havertz zu Arsenal. Ruben Loftus-Cheek zu Milan, wenn ich mich recht entsinne. Mason Mount, Manchester United. Cesar Azpilicueta, Atletico Madrid, Fofana, der glaube ich ebenfalls, ich bin ja gerade bei Fofana, der zu Union Berlin gewechselt ist auf Leihe, also in Bundesliga, die Bundesliga bereichern wird, und Christian Pulisic, der auch nach Italien gegangen ist zu Milan. Und dann haben wir ja noch nicht mal angesprochen die Geschichte um Romelu Lukaku, bei dem sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass er nicht zu Chelsea zurückkehren wird. Wohin das geht, das wird sich zeigen. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir das jetzt komplett mal auflisten, wir haben da eine komplette Mannschaft, 11 Leute, die fast alle bei jeder Menge Clubs in der ersten Elf stehen würden. Und Chelsea sagt einfach, wir sortieren brutal aus. Ich meine, wir wissen, was sie in den letzten Monaten und Jahren an Spielern geholt haben. Dementsprechend muss dann auch mal irgendwann aussortiert werden. Aber das ist dennoch einfach ein krasser Tapetenwechsel, wenn man das mal so sehen will. Ja, und dann haben wir noch Tottenham, um die Hauptstadt dann mit abzurunden. Tottenham hat, glaube ich, mehr mit Harry Kane zu tun als mit tatsächlichen Transfers, was Spieler reinholen angeht. Also Harry Kane, wie gesagt, bei den Bayern im Gespräch, will anscheinend dahin, zumindest wenn man den Aussagen von Uli Hoeneß Glauben schenken darf. Aber Tottenham hat trotzdem auch ein paar Leute geholt, unter anderem Madison von Leicester, die ja abgestiegen sind, neuen Torwart mit Vicario aus Italien. Und sie haben die Laien mit Dejan Kulusevski und Pedro Porro in feste Verträge umgewandelt. Also die beiden wurden fest verpflichtet. Und Tottenham, ich bin mir sicher, will auch wieder zumindest europäisch angreifen. Ehrlich gesagt, kann ich mir bei der Dichte der Vereine, die dort stehen, kaum vorstellen, dass es für die Champions League reichen wird. Aber das wird sich zeigen. Ich denke, ein eherer Anwärter für die Champions-League-Plätze ist der letzte Club aus der Old Big Six, wenn man sie so nennen möchte, nämlich der FC Liverpool mit Jürgen Klopp, der ebenfalls zwei sehr, sehr große und in meinen Augen sehr, sehr gute Transfers getätigt hat mit Alex McAllister und Dominik Soboschlei, ebenfalls von RB Leipzig. Auch haben die sich was kosten lassen. Also beide Transfers insgesamt auch für über 100 Millionen, was natürlich auch nicht ohne ist. Aber nichtsdestotrotz, das sind Transfers, die haben Sinn, die passen von der Altersstruktur her da rein. Die alte Generation von Liverpool ist weg, ne? Sadio Mané, der jetzt bei den Bayern irgendwie darauf wartet, was als nächstes passiert. Und Roberto Firmino, der auch sein Glück jetzt in der Wüste sucht. Also da baut sich was Neues auf. Und das ist auch das, was unter Jürgen Klopp jetzt gelingen muss, damit Liverpool weiterhin konkurrenzfähig da oben sein kann. Denn ansonsten könnte es auf die Dauer echt schwierig werden. Und vor allem, wenn so Mannschaften in die Big Six nachrücken wollen, wie zum Beispiel Newcastle, die ja auch durch Saudi-Arabien finanzielle Vorteile haben im Verhältnis zu manch anderen Clubs. Oder aber auch Brighton, die letztes Jahr wahrscheinlich die Überraschung der Saison waren. Aston Villa spielt nächstes Jahr in der Conference League anstatt Tottenham. Oder der FC Brentford. Das sind Clubs, die definitiv Ansprüche haben, da auch mal was anzumelden, was die oberen 6 Plätze angeht. Von daher wird es spannend sein, zu sehen, wer sich da am Ende durchsetzen kann oder ob die Old Big Six ihre Form so wieder findet. Also ich denke zumindest, dass da mit Sicherheit ein oder zwei Clubs, genau wie im letzten Jahr, auch in diesem Jahr nicht auf den oberen 6 Plätzen landen werden. Newcastle, Brighton und Villa sind definitiv Clubs, die gekommen sind, um zu bleiben. Und die wollen jetzt weiterhin natürlich auch europäisch spielen, sich da festsetzen. In der Conference League, in der Europa League, vielleicht sogar in der Champions League. Wie gesagt, Newcastle jetzt schon dabei. Also da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, ob sich Clubs wie Chelsea, wie Tottenham und auch die anderen, die jetzt oben drin sind, wie eben Arsenal, United. Wie gesagt, bei City, zugegeben, mache ich mir kaum Sorgen. Was den Rest angeht, kann ich mir jedoch kaum vorstellen, dass da irgendein Platz jetzt schon auf jeden Fall fest besetzt ist. Wir machen weiter mit einem schnellen Schwenk nach Spanien in La Liga, wo es natürlich auch wieder um einiges geht, denn im Verhältnis zu vielen anderen Ligen mittlerweile, was Europa angeht, ist die spanische Liga, was den Meisterschafts angeht, doch immer noch echt spannend. Also wir haben immer noch weiterhin dieses Duell oben an der Spitze zwischen Barca und Real, auch wenn es letztes Jahr relativ eindeutig zugunsten von Barcelona ausgegangen ist. Aber wir haben in den letzten 3 Jahren 3 verschiedene Meister in La Liga gehabt, wenn man Atletico da noch zuzählt, die, ja gut, jetzt momentan vielleicht ein wenig abfallen im Verhältnis zu den beiden Top-Clubs. Aber nichtsdestotrotz, ich finde es immer cool, wenn man so das Gefühl hat, okay, es ist immer noch nicht vorbestimmt, wer tatsächlich jetzt gewinnt. Und okay, aus der Bundesliga, wie gesagt, wir kennen das Gefühl, der FC Bayern ist immer so, ja, allen voraus. Und in der Premier League ist es halt City, mittlerweile eigentlich ganz genauso. Also da muss man dann auch ganz ehrlich sein und sagen, hey, das ist auch nicht das allerspannendste Meisterschaftsrennen, von dem wir da sprechen. Italien, okay, jetzt war Neapel natürlich weit weg, aber auch da geht es immerhin, jetzt wo Juve natürlich auch finanziell ein bisschen kriselt, bleibt es durchaus noch relativ spannend. Aber in Spanien bleibt dieses Duell immer noch sehr relevant. Es ist der Zweikampf, es ist ganz klar, es ist der Klassiko Madrid gegen Barcelona. Und beide haben was dafür getan, jetzt oben stehen zu wollen. Real hat eine gewisse Verjüngungskur betrieben mit Benzema, der den Verein verlassen hat, auch nach einer, ja, nach einem Angebot, was man nicht ablehnen kann. Und dafür wurde Jude Bellingham geholt, der zweiteuerste Transfer des Sommers nach Declan Rice. Und das ist natürlich für diesen Verein auch einfach echt eine große Botschaft. Das ist ein junger Spieler aus England, die normalerweise eigentlich ja eher dazu neigen, in der Premier League zu bleiben. Also das ist ja schon was Besonderes tatsächlich, dass man ein englischer Spieler sagt, ich will zu Real Madrid, ich möchte ins Ausland, ich möchte dort Karriere machen, ich möchte zum größten Club von allen. Das war gefühlt so die Aussage, die Jude Bellingham getroffen hat. Also er war irgendwie sehr, sehr darauf aus, eben nicht in England zu spielen, sondern für Real Madrid. Und das ist schon was Besonderes, nicht nur für die Identifikation dieses großen Clubs, sondern halt auch sportlich gesehen, weil Jude Bellingham ist ein unfassbares Talent, ein riesiges Talent und in der Altersstruktur, die diese Mannschaft jetzt hat, passt er auch perfekt rein. Die Offensive mit Vinicius, mit Rodrigo, das sind junge Spieler. Dass Karim Benzema da alterstechnisch dann irgendwann auch nicht mehr zugehörte, reinpasste, wie auch immer man es beschreiben möchte, ergibt sich dadurch dann dementsprechend von selbst. Und Real muss diesen Schritt zur Verjüngung auch machen, um eben dauerhaft an der Spitze der Primera División bzw. La Liga zu stehen. Barcelona jedoch kommt natürlich aus einem ganz anderen Punkt. Die haben dieses Jahr sehr erfolgreich die Meisterschaft geholt mit Robert Lewandowski an der Spitze. Also das, wie der sich da, das ist, ich habe durchaus Bayern-Fans in meinem Leben, die sich gewundert haben, ob das so der richtige Schritt war für den, ob der wirklich, ja, ne, von wegen Bayern warst du immer die Nummer 1 und hast dich quasi als einer der weltbesten Stürmer gezeigt und was weiß ich nicht. Aber auch in Barcelona, also die Leistung ist definitiv bewundernswert. Also da kann man nicht sagen. Er hat dem Club irgendwo auch ja einen neuen Glanz gegeben, nachdem diese wirklich Hardcore-Schwächephase zwischendurch Barca ja echt runtergezogen hatte. Also das muss man ganz klar sagen, dass die für eine gewisse Zeit echt nicht, also echt ihren Ansprüchen hart hinterhergehinkt sind. Vor allen Dingen, nachdem Lionel Messi den Verein verlassen hat. Aber gut, jetzt kommt noch ein weiterer Ex-Dortmunder hinzu mit Ilkay Gündoğan, der ebenfalls ja, sich für Höheres berufen fühlt, nachdem er mit City jetzt im Grunde ja alles gewonnen hat. Ja, versuchen wir uns mal Richtung neue Ufer aufzumachen mit Barca und dort auch mal irgendwie mit dem Ex-Kollegen dann zusammen eine lange Karriere hier zu schaffen und neue Titel zu holen. Also Barca ist mit Sicherheit auch wieder das Ziel, ganz klar zu sagen, okay, wir wollen in der Champions League angreifen, wir wollen da ganz nach oben, das ist ganz klar. Und eben nicht nur im nationalen Wettbewerb hier spitze sein und dann zu sagen, okay, wir fliegen dann wieder im Achtelfinale der Champions League raus. Das ist nicht der Anspruch, den man dort hat. Das ist gar keine Frage. Und Champions League-Fußball ist in Spanien ja immer sehr interessant, weil wir auch dort von vornherein, ist es im Grunde vergleichbar mit der Bundesliga, wo wir mittlerweile sagen können, wir haben 3 Plätze, die sind mehr oder weniger klar reserviert, mit Bayern, Dortmund und Leipzig. In Spanien ist das mit Real, Barca und Atletico der Fall. Das heißt, wir haben den 4. Platz, der immer noch so ein bisschen übrig bleibt. Und da war in den letzten Jahren lange der FC Sevilla mit drin, der dann irgendwie gefühlt jedes zweite Jahr in der Gruppenphase dann rausgeflogen ist und dafür dann die Europa League gewonnen hat zum 12. Mal oder was weiß ich. Finde ich immer noch sehr, sehr faszinierend, wie dieser Club einfach der Rekordsieger der Europa League ist, und zwar mit Abstand. Aber dieses Jahr haben wir Real Sociedad San Sebastian, einen Club aus dem Baskenland, der auch noch relativ jung ist, wenn man sich so die Struktur anguckt. Und das ist ja immer die spannende Frage in der Liga tatsächlich. Wer ist dieses Jahr der Club, der sich da durchsetzen kann, der eben der 4. Teilnehmer ist? Wie zum Beispiel vor ein paar Jahren Villarreal, die, glaube ich, ja dann sogar die Bayern geschlagen haben im Viertelfinale. Manchmal ist es Sevilla, jetzt ist es San Sebastian. Vielleicht wird es auch nochmal ein anderer Club. Vielleicht kommt Sevilla wieder hoch, wer weiß. Aber das finde ich persönlich sehr, sehr spannend. Genau wie die Clubs, die in die Europa League gekommen sind. Und da haben wir ja eine recht bittere Geschichte erlebt mit Osasuna, die eigentlich, ich glaube, seit langer Zeit das erste Mal eine Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb eingetütet haben, aber von der UEFA jetzt bestraft wurde für einen Manipulationsfall, der, ich meine, über 10 Jahre zurückliegt und dementsprechend jetzt für diesen Wettbewerb ausgeschlossen wird. Dafür rückt der Athletic Bilbao danach, aber nichtsdestotrotz ist es eine ganz, ganz komische Geschichte. Vor allen Dingen, wenn man im Hintergrund den Fall Negreira, also diese Schiedsrichter-Anstellungsgeschichte vom FC Barcelona im Kopf hat, wo der Verband dann allerdings sehr, sehr wenig dagegen getan hat. Also, wir wissen, wie das manchmal so ist mit den großen und den kleinen Vereinen. Nichtsdestotrotz, in Spanien stehen die beiden Top-Clubs, das Clásico, natürlich ganz, ganz oben. Und das wird auch in dieser Saison so sein. Wir hoffen auf einen spannenden Meisterschaftskampf. Das wird auf jeden Fall dann das Coolste sein, was es aus Spanien zu berichten gibt. Und zuletzt auf unserer kleinen Europa-Turnier machen wir einen Pitstop in Italien in der Serie A, die ja dieses Jahr eine wirkliche Renaissance geradezu erlebt hat. Also, oder italienisch, wie heißt es? Rinascimento? Irgendwie sowas. Italienisch ist eine der Sprachen, die ich leider nicht beherrsche, deswegen verzeiht mir dann die wahrscheinlich furchtbare Aussprache. Aber egal, worauf wollte ich hinaus? Genau. Die Serie A-Clubs waren im letzten Jahr echt sehr erfolgreich, vor allen Dingen international betrachtet. Wir haben 3 italienische Clubs gesehen, die es geschafft haben, in den 3 Wettbewerben ins Finale zu kommen. Dass die dann leider alle 3 auch verloren haben, davon müssen wir jetzt nicht sprechen. Nein, wir wissen es ja alle ohnehin. Also trotzdem kann man sagen, Inter im Champions-League-Finale, Roma im Europa-League-Finale und die Fiorentina im Conference-League-Finale, das ist eine Leistung. Also Italien ist wieder da, auch international gesehen. Es hatte lange Zeit lang irgendwie so ein bisschen den Anklang, dass wir dachten, okay, die Bundesliga hat Italien jetzt klar überholt. Wir sind in der 5-Jahres-Wertung darüber, ne? Wir brauchen uns keine Sorgen mehr machen über den Champions-League-Platz extra und bla 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 und was weiß ich nicht. Aber Italien ist wieder auf einem guten Weg. Und das ist das Witzige, denn wir können natürlich jetzt als Gegenbeispiel Juventus Turin annehmen. Juventus Turin ist in einer schwierigen Situation, vor allen Dingen, was die finanzielle Ebene angeht. Also sportlich betrachtet waren sie ja lange Zeit lang auch ganz oben mit dabei und wären wahrscheinlich sogar auf Platz 2 und in der Champions League gelandet, wenn eben nicht dieser Fall, ja, finanzielle Geschichten wieder dann auf einmal eine Rolle spielt. Aber das ist genau der Punkt, denn Juve hat in den letzten Jahren anscheinend finanzielle Unregelmäßigkeiten nicht weitergegeben oder nicht berichtet, weswegen sie dann mit einem Punktabzug bestraft wurden und jetzt auf einmal darum streiten, eben nicht in der Conference League teilnehmen zu müssen, sozusagen. Was sehr, sehr, also ich finde diese ganze Geschichte total spannend, weil sie sagen quasi, okay, wir wollen jetzt nicht an der Conference League teilnehmen, wir sagen einfach, wir sind dieses Jahr raus, das ist für uns irgendwie nicht der geilste Wettbewerb und die UEFA sagt, ja, okay, machen wir so, ne, ihr seid jetzt ein Jahr lang nicht dabei und nächstes Jahr ist wieder alles gut. Also, diese ganze Story um Juve, ich finde das sehr, sehr zwiespältig, zwielichtig geradezu. Deswegen bin ich gespannt, wie das da weitergeht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie am Ende dann tatsächlich nicht in den Wettbewerb spielen wollen, weil das ja auch schon das ist, was sie interessensmäßig angemeldet haben. Also der große Club, der möchte nicht in der Conference League spielen müssen. Da kann man lieber einfach mal eine ruhige Saison in der Serie A verbringen, versuchen, die Meisterschaft wieder zu holen und dann nächstes Jahr wieder in der Champions League stehen. Aber gehen wir lieber auf die anderen Vereine ein, die ja durchaus eine positive Wirkung gemacht haben. Erstmal Napoli, Neapel, die eine fantastische Saison gespielt haben. Nicht nur in der Serie A, auch in der Champions League. Also das ist ein Club gewesen letztes Jahr, der hat ja irgendwie total überrascht. Das erste Mal Meister geworden seit den 80er Jahren, was einfach echt eine coole Botschaft auch ist. Ne? Was auch aussagt im Sinne von, ey, wir können das hier schaffen. Wir haben einen coolen Club, wir haben gute Leute und wir bringen die Leistung, dass es funktioniert. Dementsprechend, natürlich sind da jetzt einige Abgänge zu verzeichnen, nicht nur bei den Spielern, so wie Kim, der zu den Bayern wechselt, sondern auch der Trainer Spalletti ist ja nicht mehr da. Da ist natürlich dann jetzt die Frage, ob dem Club nochmal so ein Spitzenrun gelingt oder ob er sich da an der Spitze wirklich nochmal festsetzen kann, weil diese Komponenten, die waren halt, also Spalletti ist taktisch wahrscheinlich ein Genie und Kim war, wenn nicht der beste Verteidiger der ganzen Liga in Italien letztes Jahr. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, ob die da oben bleiben werden, denn die Mailänder-Clubs, sowohl Inter als auch Milan, haben deutlich den Anspruch angestellt, wieder Meister werden zu wollen. Inter und Milan, ja beide im Champions-League-Halbfinale gegeneinander, auch wenn Inter das dann doch verhältnismäßig recht klar für sich entscheiden konnte, aber beide Clubs wollen natürlich den Scudetto wieder nach Mailand holen. Und ich bin mir sicher, dass derjenige, der am Ende dann die Farben trägt, die Schale dann nicht hochreißen dürfen, dann dementsprechend unzufrieden sein wird. Ich finde es aber cool. Ich finde es sehr, sehr gut, dass Italien halt wieder international so eine große Rolle spielt, was die Clubs angeht. Denn ohne wäre das auch echt bitter. Also die bringen eine Leidenschaft rein, was die Fans angeht. Klar ist das manchmal auch durchaus grenzwertig, so ist es nicht. Aber im Endeffekt ist es für den ganzen europäischen Fußball besser in meinen Augen, wenn Italien dann eine wichtige Rolle spielt. So, langsam bewegen wir uns jetzt auf das Ende der ersten Folge hin. Doch bevor wir dazu kommen, gibt es noch zwei wichtige Themen, die ich auf jeden Fall noch ansprechen wollte. Beides, ja, ziemlich kritische Themen, würde ich sagen. Oder zumindest sehr, sehr schwierige, was den Umgang damit angeht. Das eine ist das Thema, was jetzt vor allen Dingen weiterhin den Vereinsfußball in näherer Zukunft sehr, sehr, sehr stark betreffen wird. Vor allen Dingen, was Transfers und Ähnliches angeht. Da geht es um das Thema Saudi-Arabien. Saudi Pro League, alle möglichen Transfers, die die Saudis da auf den Weg gebracht haben. Wie viele Leute, also das war im Verhältnis diesen Sommer wirklich unfassbar, wie viele Spieler sich da einfach haben, ja, wechseln lassen quasi zu Al-Nasr und Al-Ittifaq und was weiß ich nicht, wie sie alle heißen. Und ja, wir sitzen hier und denken uns halt, ja gut, was soll man machen? Ne, also ich habe das Gefühl, ich bin da sehr, sehr ratlos bei dem Thema, weil ich mir aus Spielersicht halt denke, okay, du kriegst da ein unfassbares Gehalt angeboten, um da irgendwie die letzten, weiß ich nicht, 2 Jahre zu spielen. Gut, wobei das halt auch das Problem der Geschichte ist, es sind ja nicht mal mehr nur die klassischen Rentenspieler, wenn man es so nennen möchte, sondern es sind Spieler, die bereits als Talente oder relativ jung dorthin gehen, um sich eben keine finanziellen Sorgen mehr machen zu müssen. Und das sagt halt schon auch eine Menge aus. Also mittlerweile nimmt das halt echt eine ziemliche Menge an Spielern, die sagen, okay, wir sind bereit dazu, dorthin zu wechseln für das, was wir dort bekommen. Und also ich sag euch ganz ehrlich, aus meiner Sicht ist es tatsächlich so, dass man durchaus sagen kann, der finanzielle Faktor ist halt der eindeutige Grund dafür. Ich glaube, das ist vollkommen unstrittig. Und dann kommt natürlich auf der anderen Seite wieder so ein CR7 um die Ecke und erzählt da irgendwas von, ja, und diese Liga ist jetzt schon besser als die USA und bald wird sie besser sein als Holland und bald wird sie besser sein als die Türkei und was weiß ich nicht, was, wo ich mir denke, ja, Kollege, cool, weißt du, so, du hast versucht, zu jedem europäischen Spitzenverein zu wechseln, ehe du da dann doch irgendwie das Handgeld genommen hast, was sie dir da in die Tasche gedrückt haben, also relax eine Runde und dann gucken wir nochmal, ob du dauerhaft weiterhin relevant bleiben wirst. Aber egal, zum Thema zurück, wie gesagt, das Wichtige bei der Geschichte ist das neue Normal in dem Sinne. Wir werden immer mehr Leute sehen, die an einem gewissen Punkt sagen, weißt du was, mir geht es darum, jetzt dafür zu sorgen, dass ich finanziell irgendwann mal so gut dastehe, dass ich meine Familie um nichts mehr Sorgen machen muss. Und das ist für mich genau das Problem auf der einen Seite, weil ich mir denke, okay, ich finde das aus Spielersicht vollkommen nachvollziehbar. Warum sollte man nicht sagen, hey, ich habe hier ein super Angebot, ich kann dafür sorgen, dass ich, dass gefühlt meine Familie danach nie wieder einen Fuß bewegen muss, um irgendwie Geld zu verdienen. Das ist halt schon auch echt eine Entscheidung, die man treffen kann. Das ist definitiv nachvollziehbar. Und ich verstehe, dass man dann sagen kann, okay, moralische Dinge und ähnliches, aber nichtsdestotrotz, Geld regiert die Welt. Das ist auch einfach eine Tatsache. Natürlich ist es ärgerlich für diejenigen, die wie Fans, die sich das Ganze angucken müssen und sich denken, okay, erstens, wir können den Spieler im europäischen Fußball nicht mehr sehen. Zweitens gibt es den moralischen Punkt definitiv. Also da passieren Dinge im Hintergrund, über die nicht gesprochen werden oder teilweise gesprochen werden, die, mit denen es definitiv nicht mit rechten Dingen zugeht. Sei es finanziell, seien es andere Dinge. Und der andere Punkt ist halt eben, da wird ein Gebilde künstlich erzeugt oder versucht zu erzeugen, nämlich die saudische Pro-Liga, in die im Endeffekt, wo man im Endeffekt sagen muss, okay, wer interessiert sich tatsächlich dafür außerhalb von den Menschen, die möglicherweise dort leben und einen gewissen Lebensstandard und Einfluss haben? Das ist für mich der Punkt, der das Ganze so irreführend macht. Ist, für mich ist das schlichtweg, diese Liga so zu erzeugen, wie sie es schlichtweg eine Form von Größenwahn. Da bin ich ganz ehrlich, weil das einzige Ziel der saudischen Königsfamilie oder des saudischen Prinzen oder was auch immer, des saudischen Wealth Funds, keine Ahnung, wer da jetzt tatsächlich hundertprozentig da die Finger im Spiel hat. Das einzige Ziel dabei ist Aufmerksamkeit, mediale Aufmerksamkeit, die sie definitiv generieren und irgendwie das Potenzial von Macht zu zeigen. Weil tatsächlich Aufmerksamkeit im Sinne von sich das Spiel anzugucken, ne, das ist Brot und Spiele. Das ist einfach der Imperator, der oben drüber sitzt und sagen kann, hey, schaut euch hier meine Soldaten an, wie die gegeneinander kämpfen. Mehr ist das nicht. Und ich glaube, das sollte auf der anderen Seite aber auch jedem Spieler bewusst sein, der sich dafür entscheidet, dass du halt ein Spielball bist, ein Instrument von Menschen, die so viel Kohle haben, dass sie schon gar nicht mehr wissen, was sie damit anfangen sollen, außerhalb von einem, ja, versuchen, die Sportwelt zu erobern, in Anführungszeichen. Und das finde ich echt bitter. Also wenn man sieht, wie viele Leute und auch Leute von welchem Status das jetzt teilweise schon machen. Ich habe immer wieder dieses Argument gehört von wegen, ja, ne, die haben ja eh schon so viel, das sind Fußballprofis, manche von denen, die haben doch sowieso schon für ihr Leben ausgesorgt, wofür machen die das überhaupt noch? Und es ist relativ einfach zu erklären. Klar gibt es Menschen, bei denen das nicht so ist, die dann sagen, okay, das ist meine eine große Chance zu großem finanziellen Reichtum und die möchte ich nutzen. Auf der anderen Seite ist es aber auch einfach die ständige Gier nach mehr. Sportlich gesehen ist es eine andere Erfahrung und finanziell gesehen ist es einfach immer mehr, mehr, mehr. Ganz einfach. Und da müssen wir ehrlich uns gegenüber sein, dass wir da in irgendeiner Form was finden müssen, um gegenzusteuern, weil ansonsten hat der europäische Spitzenfußball auf die Dauer nämlich ein wirkliches Problem. So, und das zweite Thema, was ich noch ansprechen möchte, hat mit dem Vereinsfußball wenig zu tun, ist aber ähnlich kritisch zu betrachten. Das ist die deutsche Fußballnationalmannschaft, beziehungsweise der DFB allgemein. Denn wir stecken da in einer richtig großen Krise, in einem richtig großen Mist, was den Herrenfußball angeht. Ich möchte die Frauen da explizit von ausschließen. Wir haben jetzt die Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Drücken wir den Damen die Daumen, dass sie dort gut abschneiden. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich hoffe sehr darauf, dass sie das hinbekommen. Ich vertraue in das Team von Martina Voss-Tecklenburg, dass sie da was leisten können, weil ich einfach das Gefühl habe, dass diese Mannschaft definitiv das Potenzial hat. Und ich werde mir die Spiele definitiv auch angucken. Also ich bemühe mich, unabhängig davon, dass manche leider ja irgendwie um 3 Uhr nachts oder ähnliches stattfinden, aufgrund der Zeitverschiebung. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, dann werde ich mir die Spiele auch angucken. Aber kurz zurück zu den Herren. Wir haben den schlechtesten Standpunkt einer deutschen Fußballnationalmannschaft der Herren aller Zeiten, in dem wir uns gerade befinden. Die Fußballnationalmannschaft ist momentan nicht Spitzenklasse. Sie ist nicht wettbewerbsfähig, was die oberen Ränge in irgendwelchen Turnieren oder ähnlichem angeht. Das hat verschiedene Gründe. Ich habe mir als Notiz für dieses Thema dazu aufgeschrieben, Flick Mist, Mannschaft Mist, U21 Mist, alles Mist. Und wenn man sich das mal so durchdenkt, ist das hundertprozentig das, worüber wir hier sprechen. Flick hat es nicht geschafft, da auch nur eine ansatzweise vernünftige Mannschaft aufzubauen. Das ist der eine Punkt. Die Mannschaft selber zeigt eine Apathie, was die Nationalmannschaft angeht, die unfassbar ist. Die Leute zeigen null Leidenschaft. Null für diese Mannschaft. Und ich kann verstehen, wenn das in einem Testspiel nach einer harten Saison passiert. Das ist vollkommen legitim, dass man dann sagt, okay, wir haben eine lange Saison hinter uns. Ne, wir müssen jetzt auch erstmal irgendwie ein bisschen Fuß fassen, bla bla bla. Aber dass das seit Jahren mittlerweile so ist, das ist ja von Löw direkt zu Flick so übergegangen, diese Apathie. Klar, der hat am Anfang ein paar tolle Spiele gemacht, okay, cool. Aber wir sehen ja an den Ergebnissen in wichtigen Momenten, dass es immer noch an vielen Dingen hapert. Und das ist keine Momentaufnahme mehr. Das sind Dinge, die erhalten sich mittlerweile seit längerer Zeit so. Ich persönlich gucke mir die Spiele an, ich gucke sie mir an, auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, gerade bei Testspielen, dass man durchaus Besseres zu tun hat. Und frage mich jedes Mal, warum ich das tue. Man hat null Gefühl mehr für diese Mannschaft. Und das ist was in einem Jahr vor einer Heim-Europameisterschaft absolut kein gutes Zeichen ist. Dass wir an diesem Standpunkt stehen müssen und uns sagen müssen, was passiert hier eigentlich mit dieser Mannschaft? Haben wir legitim irgendeine Chance auf einen Titel oder ähnliches? Haben wir legitim eine Chance dazu? Wie werden bestimmte Schwachstellen besetzt? Wie werden bestimmte Stellen überhaupt besetzt? Weil irgendeine Mannschaft rauskristallisiert hat sich da garantiert noch nicht. Und dann kommt als Kirsche auf der Sahne noch obendrauf, wenn man so sagen will, die U21, beziehungsweise der junge Fußball in Deutschland auch, der gleichzeitig leider, gut, das U21-Turnier war jetzt ein Einzelfall, könnte man sagen. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, wie viel an jungem Talent danach kommt. Es ist durchaus nicht allzu viel in bestimmten Positionen. Mir macht das tatsächlich ordentlich Sorgen, was die Zukunft dieses DFB angeht. Und ich hoffe, dass da mal in irgendeiner Weise eine Reaktion kommt, sei es auf der Trainerbank, sei es vor allen Dingen auch im Funktionärsbereich, weil da hat sich auch eine ganze Menge abgespielt, was definitiv nicht hilfreich für diese Entwicklung ist. Womit ich rechne? Garantiert nicht, dass da irgendwas passiert. Der DFB hat ja in den letzten Jahren mehr als genug gezeigt, dass sie einfach weitermachen und weitermachen und wir gehen unseren Weg und wir haben Geduld und bla und bla und bla. Passiert ist im Endeffekt nie irgendetwas Positives, was wir aus den Ergebnissen mittlerweile auch wissen. Aber, und das ist das Wichtigste des Ganzen, wie gesagt, wir haben die Frauenfußball-WM vor uns, in der die deutsche Mannschaft uns definitiv Hoffnung machen kann und machen soll. Und im Endeffekt, was bleibt uns anderes übrig, als diese Hoffnung mitzunehmen? Ich bin der Meinung, dass wir zumindest jetzt so gerade vor der Saison, und wir sollten nicht nur an die Nationalmannschaft dabei denken, sondern auch an die Bundesliga und an alles das, was kommt, was tatsächlich uns noch Freude macht. Das ist das, was uns Hoffnung geben sollte, dass wir eine spannende Saison und eine coole Saison vor uns haben, in der eine Menge passieren wird, über das es zu reden gilt, und eine Menge passieren wird, über das wir hier reden werden. Das war's von meiner Seite für heute. Ich hoffe, dass ihr am Montag wieder dabei seid, wenn wir die Zweitliga previewen. Alle 18 Mannschaften werden zur Sprache kommen. Ich habe direkt jetzt schon mal richtig Bock darauf, dass es bald wieder losgeht. Eine Woche noch und wir sind wieder voll drin. Also bis dahin, wir sehen uns am Montag. Macht's gut, bis dann.